Ja, wir sind miteinander bei dem Wort, prüft alles und behaltet das Gute. Eine Allerweltsweisheit, die tatsächlich alle Welt weise machen würde, wenn sie sich danach richten könnte und würde. Und wir haben da ganz verschiedene Bereiche miteinander bedacht, wo das Anwendung finden kann. Ein Wort, das in der Bibel steht, dort einen bestimmten Zusammenhang hat. Auch den haben wir uns angeschaut, mal ein bisschen in die Tiefe gebohrt, worum es da eigentlich geht. Von da aus dann wieder die Breite gegangen, welche, wo man es überall auch, wo es gut ist, es zu bedenken und anzuwenden. Da haben wir ein Gebiet dabei noch gar nicht bedacht, jedenfalls nicht direkt, und das ist unser eigenes. Also was könnte dieses Wort, prüft alles und behaltet das Gute, für das Miteinander im Taubblindendienst bedeuten? Vielleicht sind da manchem schon Gedanken gekommen bei dem Hören all die Tage. Hat da jemand was, wo er sagt, da würde das zutreffen oder wäre das hilfreich? Miteinander im Taubblindendienst, prüft alles und behaltet das Gute. Umgang miteinander, das Gute sehen, würdigen, mit Fehlern konstruktiv umgehen. Jo. Ja, ich denke, ein ganz wertvoller Gedanke, die Taubblinden nicht nur als Betreuungsobjekt, sondern zu schauen, was ist Gutes in ihnen, was kann ich von ihnen lernen und das würdigen. So geht es den Taubblinden besser und uns auch, wenn wir das sehen. Ich lese gerade ein Buch von einem Arzt oder Professor, Forscher auch, ziemlich hoch angebunden weltweit, und der sagte, ich lerne am meisten von meinen Patienten, nicht von anderen Lehrbüchern oder sonst was. Wo er die Patienten, das merke ich an diesem Buch, tatsächlich als Menschen sieht und nicht nur als Behandlungsobjekt, ne, sondern als Menschen, von ihnen lerne ich am meisten, wie sie ihre Dinge bewältigen und so weiter. Diese Haltung, da ist viel Gutes in denen, denen ich diene. Das Sehen ist ganz wertvoll und das wirklich herausfiltern. Und da kann man ganz viel lernen, kann dankbar werden nebenbei und kann in sich auch besser dienen. Und das Gute fördern auch. Und ja. Ich habe gestern mal so am Abend noch so ein bisschen überlegt, was könnte das hier bedeuten für das Miteinander, und bin ja auf einen komischen Satz gekommen, so ein bisschen mit Augenzwinkern, nehmt das bitte mal. Die Leitung, wenn sie Mitarbeiter suchen, heißt es eigentlich, prüft alle und behaltet die Guten. Und dieser Auswahlprozess ist auch was ganz Schwieriges und Verantwortungsvolles, das zu machen. Und wenn das die Leitung gut gemacht hat, dann sind hier nur die Guten. Und das mal zu sehen, hier sind Leute, die geprüft worden und für gut befunden worden, egal wie sie sind, wie unterschiedlich sie sind, welche Gaben sie haben, egal wo sie tätig sind, das mal ruhig ernst zu nehmen, denn die haben sich wirklich Gedanken gemacht und Mühe gegeben, davon gehe ich aus. Und mal einander so sehen. Auch wenn wir unsere Macken alle haben und Fehler und darunter auch leiden untereinander, das gibt es, da gibt es auch Reibung, das ist auch relativ normal, das rechtfertigt jetzt nichts, aber wenn ich, es kann trösten, wenn ich das schon mal sehe, und wenn ich das Gute sehe und erstmal davon ausgehe, dann kann ich mit dem Unguten auch leichter umgehen. Und manchmal überlege ich, wie Gott wohl unter seinem Bodenpersonal leidet. Ich wage mir es gar nicht vorzustellen. Und trotzdem gibt er nicht auf und gebraucht uns und schreibt mit uns Geschichte. Und wir dürfen seinem Namen Gutes tun, mit unseren Macken auch, die wir haben. Der Taubblindendienst ist also entstanden, dass er als Gotteswerk gesehen wurde. Also es gab eine Berufung einer blinden Frau, von der die Ärzte sagten, du wirst nie arbeiten können. Aber irgendwie ist das Herz da angezündet worden, wie kommt Gottes Liebe zu den Taubblinden, die sonst keiner sieht. Wie erfahren sie Gottes Liebe? Wie erreicht Gottes Herrschaft die Taubblinden? Das ist was sehr Gutes und sehr Edles, wenn man das mal denkt und überlegt und dort eine Berufung empfangen hat. Und daran beteiligt zu sein, in diesem Werk und dem, was jetzt daraus geworden ist, ist eigentlich eine ganz hohe Auszeichnung, würde ich sagen. Weil Gott diese Geringen besonders erwählt hat, sagt meine Bibel zumindest. Und wenn ich da beteiligt bin, ist das was ganz Gutes, was ganz Edles auch. Das mal zu sehen. Das Gute behalten, alles prüfen. Gutes, Starkes, Schwaches. Wer die Gründerin noch kennt, sind sicher die meisten. Da waren ganz große Stärken, da waren noch ganz große Schwächen. Zunächst mal rein körperlich, aber war auch so ganz viel Licht, Erstaunliches, Klarheit. Und es gab auch irritierende Schattenseiten. Ja, die gab es auch. Und aber dort auch das Gute bewahren, weitertragen. Prüft alles und behaltet das Gute. Heißt für mich auch zu schauen, ist der Taubblindendienst noch Gottes Werk, von Gott geführt, in der Kraft seines Geistes. Die Zeiten ändern sich, das heißt, es kann nicht alles immer so bleiben, wie es ist, weil die Umstände anders werden, die Vorschriften anders werden und auch die wir betreuen anders werden. Also da wird es und muss es Veränderungen geben. Das ist auch zu prüfen, trägt das noch, wie wir es bisher gemacht haben? Und dann trotzdem dabei die Frage, tragen wir das Gute, diesen guten Samen, wie das begonnen hat, da weiter, bewahren wir das? Es ist eine große Herausforderung in all dem, wie man jetzt hier sich orientiert und wie man das gestaltet. Eine Riesenherausforderung, auch eine Riesenspannung. Aber das hat was mit der Jahreslosung zu tun. Und auch der Berufung, folge ich ihr noch? Oder bin ich mir dessen noch bewusst, dass ich hier berufen bin? Und dass ich an Gottes Werk beteiligt bin? Solange ich meiner Berufung gehe, es betrifft jeden Menschen, solange wir in unsere Berufung gehen, haben wir ein ganz erfülltes Leben. Und das ist erstmal egal, worin die Berufung im Einzelnen besteht, ob das im Handwerklichen besteht oder der Verwaltung oder sonst was. Erstmal ganz egal. Ich kenne Bauern, Landwirte, wo ich sage, die leben ihre Berufung. Und das da habe ich eine ganz hohe Wertschätzung, wo ich sowas spüre. Wir würden alle hungern, wenn es diese Berufung nicht gäbe. Ja? Also das ist überhaupt nicht gegeneinander auszuspielen, aber es ist gut, in der eigenen Berufung zu gehen. Und das hilft dann auch mit den Schattenseiten und Mängeln, die man selber hat und die andere haben, umzugehen. Ich will es damit nicht glattbügeln, auch nicht rechtfertigen und entschuldigen, aber wenn ich die Berufung sehe, meine eigenen, auch die der anderen, dann kann ich damit konstruktiv und gut umgehen. Wo das Gute klar ist und mich hält, halte ich auch Ungutes besser aus. Und von Bösem trennen vielleicht erstmal bei mir selber. Einander als Berufene sehen, die Gott hergestellt hat. Und wie Gott das macht, wie Gott Menschen beruft, ist auch sehr unterschiedlich. Auch da sollten wir das nicht vergleichen und sagen, bei mir war es so, dann muss es bei dir auch so sein. Ich beobachte, dass manche in ihrer Berufung leben, ohne dass ihnen das selber bewusst ist. Und ohne dass sie das selber so sagen würden. Aber von außen sieht man es eigentlich, sie sind genau in dem. Sie haben es auch nicht selber noch gar nicht verstanden vielleicht. Und das benutzt Gott auch. Also, weil Gott mit jedem so seine Geschichte hat. Und da auch das Gute sehen, mit den Augen Gottes sehen. Finde ich ganz hilfreich oder wichtig. Und die anderen, die in anderen Arbeitszweigen arbeiten, vielleicht als wir selber vielleicht, die Dinge anders tun als wir, vielleicht anders sind, trotzdem schauen, ja, die sind vermutlich auch von Gott berufen. Und die machen ihr Zeug auf ihre Weise. Und ich lasse das zumindest mal stehen. Und schätze auch das, was sie machen. Und wir dienen einander so gut, wie wir können. Das Eingangslied war sehr gut. Gut, dass wir einander haben. Da ergänzt sich ganz vieles. Und man kann manches auch ausgleichen. einander helfen, in der Berufung Gottes zu leben. Den, der das ganz Handwerkliche macht, ermutigen, ja, mach das, das ist gut, dass du das machst. Schön, dass die Tür wieder funktioniert. Oder sowas. Ja, in der Verwaltung, das ist eine blöde Verwaltung. Wenn man die Chronikebücher liest in der Bibel, da ist ganz viel von Verwaltung die Rede und da ist manches sehr genau aufgelistet, merkt man, das kann eine biblische Berufung sein, die ist nötig, das gibt es sogar in der Bibel. Die Chronikbücher sind da interessant, auch in manchen anderen Dingen. Ja? Egal, was für eine Stelle das jetzt ist, ob es die Leitung ist, ob es die Betreuung ist, die Förderung, die Beratung, der Garten, einander helfen, auch freisetzen, mach du das, was du gut kannst. Geh in deiner Berufung. Es gibt so, ich sage mal, in der Welt so zwei Tendenzen, was so Umgang mit Chef und Untertanen oder Angestellte angeht. Das eine ist, es gibt die Chefs, die sagen, ich habe immer recht. Persönlich denke ich, dass bei der jetzigen Geschäftsführerin diese Gefahr nicht so gegeben ist. Aber und das andere ist, dass ich oft beobachte, auf Chefs wird prinzipiell geschimpft. Die sind doof, verstehen das alles nicht und sind ja blöd. Das gehört eigentlich so zum Gesprächsstoff immer in Belegschaften. Beides hat was Ungutes. Ja? Also es könnte manchmal auch der Chef recht haben, dem Überblick, den er hat. Und manchen Chefs würde es sehr gut tun, wenn sie mal auf ihre Belegschaft hören würden, weil die einen ganz anderen Bezug zur Praxis haben und von manchen Dingen tatsächlich mehr verstehen als der Chef. Das ist in manchen Betrieben so, es würde besser laufen, wenn die Chefs das mal hören würden. Auch da, dass wir einander doch wertschätzen und aufeinander hören und prüfen, was der Chef und auch was die anderen sagen, ist das gut, ist das, sollten wir das doch bewahren, egal von welcher Seite das jetzt kommt. Das gilt also auch für diese Konstellation, nicht nur für die Parteien, wo ich es in der Politik gesagt habe, sondern auch bei Chef und Angestellte und so. Alles prüfen, ob was gesagt wird, wie es getan wird, ist das Gute behalten und würdigen. Und ich denke, es gehört auch dazu, so wie wir übereinander reden, besonders wenn die Betroffenen nicht da sind. Da finde ich diese Geschichte von dem alten Sokrates immer noch hilfreich. Ist das wirklich gut, was ich da gerade über diese Person sage? Ist es wahr überhaupt und ist es nützlich? Also nützt das jetzt den anderen, wenn ich das sage? Und wenn es denen überhaupt nicht nützt, sondern eher noch ein bisschen Sand ins Getriebe schmeißt oder so, oder ja, dann kann man es vielleicht auch stecken lassen. Es gibt da eine Stelle, die noch ähnlich ist wie ein Thessalonicher Brief, da heißt da, das Feuer des Geistes löscht nicht aus oder löscht den Geist nicht aus. Es gibt eine ähnliche Stelle im Epheserbrief, da heißt es, betrübt den Heiligen Geist nicht oder macht ihn nicht traurig. Das heißt nicht, dass er dann ganz weg ist, aber wir tun ihm weh und das kann auch ein Stück Rückzug bedeuten von ihm. Und da ist das Umfeld interessant. Epheser 4 steht das, da steht, man muss das, denke ich, zusammen sehen, weil die Dinge immer im Zusammenhang haben in der Bibel. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, nur eins, was gut ist, zur Erbauung nach Bedarf, damit es den Hörenden Gnade gebe oder etwas Wohltuendes, etwas, wofür man dankbar sein kann. Bei faules Wort, da steht so ein Wort, das meint so etwas, was so einen Verwesungsgeruch an sich hat. Oh. Und dann kommt es und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt wurdet auf den Tag der Erlösung. Das ist der Zusammenhang, dann geht es weiter. Alle Bitterkeit, alle Unwille und Zorn, alles Geschrei, alle Lästerung sei fern von euch, weggetan, samt aller Bosheit. Da haben wir wieder das mit der Bosheit, dass man die wegtun soll. Also ganz ähnlich. Und dann werdet aber freundlich zueinander, feinfühlig, vergebt euch dabei untereinander in gnädiger Weise, so wie ja Gott auch euch oder uns in Christus in gnädiger Weise vergeben hat. Da merken wir plötzlich, wie dieser Umgang miteinander auch was mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu tun hat, ob ich das anziehe mit dem, was ich tue, oder ob ich das einschränke oder ihn traurig mache. Es ist so ein bisschen eine Parallelstelle zur Jahreslosung, dachte ich. Und ist sicher gut, es mit zu bedenken. Und dass wir auch schauen, wenn Gedanken oder Vorschläge kommen. Manche kommen neu hierher oder FSJ oder irgendwas so ganz von außen und haben mal so einen Außenblick drauf. Und da kann es sein, sie durchschauen bestimmte Dinge nicht und kommen deshalb auf komische Gedanken, weshalb wir das so machen. Und dann sagen, das machen wir schon immer so und deswegen ist es richtig. Nee, deswegen noch nicht. Manchmal hat ein Außenstehender wirklich einen ganz anderen Blick, der richtig hilfreich ist. Und auch dort mal zu prüfen, sieht die was, wo wir schon betriebsblind sind oder der. Und auch das prüfen und das, was gut ist, annehmen. Also manchmal sind auch die kompetentesten betriebsblind, soll es geben. Und manchmal sehen Außenstehende schärfer, nicht immer, aber es gibt es. Ist auch so eine Problematik von Laien in Vorständen. Ich habe das selber erlebt und ich war in einem Vorstand der Sozialstation und sollte da irgendwas beschließen, wo ich keine Ahnung von hatte. Ich weiß nicht, wie man krank gepflegt. Aber das war halt so organisiert und hier war ich im Rat und dachte, ach, was Gerald Augert erzählt, da kann mir viel erzählen. Also ich muss ihm vertrauen. Wenn ich da meinen Senf dazu gebe, wird nicht unbedingt überzeugen. Und trotzdem kann manchmal aber auch ein Blick von außen noch auf was aufmerksam machen. Das kann es geben. Und manchmal saß ich in der Mitgliederversammlung und dachte, ne, was der oder die jetzt sagt, hat wirklich keine Ahnung, meint es gut, aber ist nicht gut. Und trotzdem kann auch da manchmal was ganz Gutes kommen. Und das gut zu ordnen, also was auch Leute sagen, die wir erstmal noch gar nicht so für kompetent halten, auch da kann manchmal was Gutes kommen. Manchmal findet ein blindes Huhn auch ein Korn, ein ganz wertvolles, vielleicht sogar ein Goldkorn. Und das dann zu nehmen, zu schätzen, halte ich für wichtig. Und ist gut, wenn man daran denkt. Und manchmal haben auch die Studierten oder die Chefs recht, man sollte nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass sie keine Ahnung haben. Das gibt es manchmal auch, manche haben so viel studiert, dass sie das Einfachste nicht mehr sehen. Das kenne ich auch, aber manchmal haben die auch recht, das gibt es. Also von daher nochmal alles prüfen und das Gute behalten, gilt für uns alle. Egal in welcher Stellung wir sind und wo wir arbeiten, wie wir berufen sind, wie wir zu unserem Beruf jetzt oder unserem Tun gekommen sind, ist etwas, was wir gemeinsam einfach üben sollten. Und Jahreslosung heißt, dass man dann ein Jahr braucht, um das einzuüben und vielleicht auch länger. Das schadet aber nichts. Ja? Wenn man es erstmal angeht und kleine Schritte geht, es ist besser, als es gar nicht zu machen. Das war so der Punkt, den ich da noch mal hatte, so Anwendung in unserem Kontext. Vielleicht trifft manches davon zu, könnte sein, wenn nicht, vergesst wieder, aber vielleicht ist manches auch ein Anstoß. Und jetzt habe ich noch einen Punkt und da habe ich wieder mal ein Lesezeichen mitgebracht von Matthias Kaube. Ich bitte das mal zu verteilen und vielleicht gelingt es tatsächlich erstmal nur die Vorderseite, also das ist die mit dem Bild anzuschauen. Und für die, die jetzt hier nicht da sind und nur die Aufnahme hören, sage ich mal, wenn man das Manuskript runterlädt, hat man da auch das Bild und die Beschreibung dazu. Dann wäre es gut, das zu tun und sich anzuschauen. Man sieht hier so eine fotografierte Schnitzerei von einem Bergschmied, der ein Kruzifix so in der Hand hat und so nach oben hält und nach oben schaut. Ist vielleicht etwas überraschend, dieses Bild oder dieses Foto aus der Bergkirche Annaberg und dazu dieses Wort, prüft alles und behaltet das Gute. Was könnte das Bild mit dem Kreuz zu tun haben? Hat da jemand eine Idee? Er prüft sich oder sein Werk selber im Vergleich mit Jesus, passt das zusammen? Gibt es noch Gedanken dazu oder Erkenntnisse? Manchmal braucht es eine Distanz, um es sehen zu können, ja? Und einen bestimmten Abstand, deswegen hält er es weiter weg, ja? Kann auch ein Prüfkriterium sein, ne? Wie sieht es von Nahem aus, wie sieht es von Weitem aus? Das kann sich unterscheiden. Und was davon ist jetzt ausschlaggebend? Genau. Perfektionismus, also das Aufwand auch zu prüfen, ist das jetzt wirklich genau das? Ah ja. Eine Hand das Werk, andere Hand das Werkzeug. Jetzt noch zu schauen, ist es das schon? Muss ich nochmal nachbessern? Wir alle sind in solchen Prozessen vielleicht drin, ja, wo wir sagen, ist es das schon? Ja, es nähert sich. Ist es schon perfekt oder gibt es noch so einen letzten Schliff oder so einen Span, der noch weg muss? Erkenne ich Jesus wieder in dem, was ich gearbeitet habe? Und der Jesus ist hier außerhalb des Bildes. Also finde ich auch interessant, weil den Jesus sieht man nicht. Und trotzdem in Beziehung zu ihm die Dinge prüfen. Ja, das ist eine Seite, die Menschen, die Jesus nicht kennen oder keine Beziehung zu ihm haben, gar nicht nachvollziehen können. Und trotzdem ist es sehr real. Auch hier ist es außerhalb des Horizontes des Bildes, hängt der Jesus noch, mit dem er vergleicht. Aber es ist vielleicht gut, dass man ihn hier nicht sieht, ja? Weil das so auch unsere Situation ist. Es gibt sicher noch mehr. Ich hatte so das Thema, was jetzt nicht nur an diesem Bild hängt, aber es war für mich Aufhänger oder Anstoß dazu, alles prüfen und das Gute behalten im Licht des Kreuzes. Weil am Kreuz, ich meine jetzt das Kreuz, an dem Jesus hing, scheiden sich die Geister. Das ist bis heute so. Es ist einmal so, dass sich am Kreuz das Böse manifestiert, wie an keiner anderen Stelle der Welt sonst. Dass man den absolut Unschuldigen, der wirklich nur Gutes und Zutreffendes gesagt und getan hat, aus der Welt rausgekreuzigt hat, auf grausamste Weise, Gottes eigenen Sohn, böser geht es nicht. Ja, also das Böse wird dort in einer Weise sichtbar wie an keiner anderen Stelle. Und alle anderen Stellen, wo Böses geschieht, denke ich, muss man auch auf dieses Kreuz hinweisen, was Gott seinem Sohn zugemutet hat, der durch das Böse auch hindurchgegangen ist und das erlitten hat. Nur so kann man irgendwie damit überhaupt zurechtkommen. Am Kreuz manifestiert sich aber auch das Gute wie nirgendwo sonst. Das heißt, Gott und sein Tun, wie Gott wirkt und wie er das Schuldproblem löst, wie er den Tod besiegt, all diese Dinge, wird am Kreuz am sichtbarsten. Also Kontrastprogramm, das Böseste, das Beste, wird am Kreuz sichtbar. Und das Kreuz kann Gewohntes und Normalmenschliches radikal durchstreichen, buchstäblich durchkreuzen und dafür an diese Stelle das Göttliche setzen. Also dieses Kreuz hat es in sich, wenn man dazu auch mal Bibel weiterliest. Im Licht des Kreuzes prüfen, ist das gut? Im Blick auf Jesus, den Gekreuzigten, alles prüfen. Da könnte die Frage helfen, muss das vielleicht ans Kreuz, was hier geschieht? Weil es ist Schuld, es ist böse, da braucht es Vergebung, da braucht es eine Lösung oder Erlösung davon. Oder entspricht es dem Kreuz, der Art, wie Gott mit den Dingen umgeht und wie er sie besiegt? Oder auch, kann es angesichts des Kreuzes bestehen, was wir hier tun? Ich sage gern, das Kreuz ist das Prüfsiegel der Echtheit. Das ist sozusagen der geistliche TÜV. Und ich sage es mal so, Propheten und Verkündiger, in deren Leben das Kreuz fehlt, das heißt, die nie angefochten sind, nie angefragt, kritisiert werden, unter Druck gesetzt oder auch verfolgt werden, die zum Beispiel ohne alle Leiden nur auf einer Wohlstands- und Erfolgswelle schwimmen, die tragen das Siegel des Kreuzes nicht. Die bestehen die Prüfung nicht oder die haben die Nagelprobe des Kreuzes nicht bestanden. Und ich sage es nochmal, wenn heute ein Verkündiger des Evangeliums niemals, ich sage niemals, muss nicht dauernd sein, aber wenn ein Verkündiger des Evangeliums niemals von offizieller Seite und vom Mainstream verspottet, lächerlich gemacht, angegriffen wird, in Frage gestellt wird, diffamiert, vielleicht auch angezeigt und verfolgt, wenn das mit einem nie passiert, dann habt ihr es nicht mit einem wahren Verkündiger des Evangeliums zu tun. Dann fehlt ein wesentliches Merkmal. Das Kreuz ist tatsächlich das Siegel der Echtheit. Und wo das Kreuz nicht dabei ist, ist der biblische und echte Jesus auch nicht da. Allen gegenteiligen frommen Beteuerungen zum Trotz, die es reichlich gibt. Ich sage das mal so sehr klar, das ist ein ganz wichtiger Prüfstein. Es ist heute vieles unterwegs auf frommen Wellen und bis zum Charismatischen, wo das Kreuz fehlt und da stimmt was nicht. Das Kreuz gehört mit hinein. Jesus sagt, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und mit Kreuz tragen ist nicht gemeint, mein tägliches Rheuma zu begrüßen und zu lieben, sondern Kreuz meint in der Bibel tatsächlich Leiden, die ich um Jesu Willen trage. Und das fängt von einfachem Ausgelachtwerden an und kann bis zum Märtyrertod gehen. Also wo ein Evangelium ohne Kreuz verkündigt oder prophezeit wird, handelt es sich um ein falsches Evangelium oder eine falsche Prophetie. Das Kreuz ist das Siegel der Echtheit. Paulus schrieb mal, wir gebrauchen nicht ausgeklügelte weise Worte, damit nicht das Kreuz des Christus nichtig gemacht wird, um seine Wirkung und Kraft gebracht wird. Wir verkündigen Christus den Gekreuzigten. Den Juden einen Skandal und Anstoß, den anderen Völkern Torheit und Dummheit. Aber denen, die Gott rufen konnte, ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ich kam nicht mit überragenden Worten zu euch, sondern hatte entschieden, nichts anderes zu wissen und zu verkündigen als Christus, und zwar als Gekreuzigten. Das ist so der Brennpunkt tatsächlich von dort schlägt das Herz des Paulus, das hat er auch gelebt. Also überprüft bitte mal, ist das Kreuz dabei? Und wenn ihr in eurer Berufung angefochten seid oder es schwer ist, auch das kann zum Kreuz gehören. Und wenn eine Führung Gottes, das kann alles ganz wunderbar sein und wunderbar, wie Gott es fügt, es wird irgendwann, wenn nicht gleich, wenn auch Anfechtung und Kreuz kommen, wenn das nicht passiert, frage ich, ob es echt ist. Dann nimmt es nämlich der Teufel gar nicht ernst. Wenn der was nicht ernst nimmt, dann ist es vielleicht auch nicht ernst zu nehmen. Also Kreuz, das Prüfsiegel der Echtheit. Prüft alles und das behaltet das Gute. Das kann, wie gesagt, heißen, festzustellen, dafür musste Jesus am Kreuz sterben. Und dann sollten wir auch sehen, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Gerade wenn ich Böses sehe oder wenn Dinge mir auch widerfahren. Und es so dann im Lichte dieses Kreuzes betrachten und prüfen, heißt für mich auch, es, ich sag mal, wie die Priester das gemacht haben, die stellvertretend für andere Dinge vor Gott gebracht haben, also priesterlich von Gott her und zu ihm hin verstehen, darüber denken und vielleicht auch so beten für die Menschen, bei denen wir nicht nur Gutes sehen. Aber dort, wo wir das Böse sehen oder Problematische, auch dafür ist Jesus gestorben und Jesus, bitte rechne es ihm zu und ich lasse das auch los, überlasse das dir. Dann habe ich eine geistliche Haltung, habe ich ein echtes geistliches Leben, wenn ich dorthin komme. Geht nicht von heute auf morgen, aber wir dürfen das einüben. Jahreslosung ist ein Übungsfeld für meine Begriffe. Den Geist löscht nicht aus, dämpft nicht, unterdrückt nicht, macht nicht unwirksam. Prophetien verachtet nicht, schätzt nicht gering. Prüft aber alles, um Bewährtes, Echtes und Anerkennenswertes herauszufinden und haltet fest, was gut und edel, gesund und schön, hervorragend und nützlich ist. Nehmt es innerlich in Besitz, sodass es euch erhalten bleibt und euer Leben ausfüllt. Von jeder Art, Manifestation, Gestalt und jedem Anschein des Bösen haltet euch fern, entfernt euch, haltet maximalen Abstand und meidet es. Ich würde es gerne noch mit einem kleinen Gedicht zusammenfassen. Jahreslosung. Nicht jedes Feuer, das lodert und brennt, nicht alles, was gerne sich fromm gibt und nennt, ist Wirken des heiligen göttlichen Geistes. Ein Blick in die Bibel zeigt und beweist es. Doch Gott, wo er Menschen begeistert, entzündet, wo er sie erweckt und in Liebe verbindet, den offenen Himmel schenkt in seinem Haus. Dort lasst ihn frei wirken und löscht ihn nicht aus. Nicht jedes Reden, das Gott im Mund führt, nicht alles, was unsere Kirche regiert, nicht alles, was aufbaut, was gut und schön klingt, ist schon eine Gabe, die Gottes Geist bringt. Doch Gott, wenn er redet, lebendig und klar, wenn er überführt, erhellend und wahr, wenn er euch, wie er etwas sieht, wissen lässt, dann nehmt es gern auf und haltet es fest. Ja, vieles, was heute Zustimmung findet und Menschen in Kirche und Welt leicht verbindet, was alle verehren, man überall hört, es kommt von dem Götzen, der niemanden stört. Doch Gott, wenn er redet durch seine Propheten, durch die, die ihn kennen, die fasten und beten, dann liegt es oft quer zu dem, was wir denken. Und doch ist es gut. Gott will uns beschenken. Nicht alles, was uns guten Eindruck jetzt macht, nicht alles, was alle schon immer gedacht, nicht alles, was viel frommen Aufwand betreibt, ist etwas, was Gott anerkennt und was bleibt. Dagegen ist manches Geringe voll Leben, stellt selber nichts dar, wirkt eher daneben, und doch ist in ihm Gottes Schatz eingehüllt. Wer merkt, schätzt und nimmt es, ist dazu gewillt?